Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei einer weiteren Folge von Ach was FM mit Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth.
Und ich bin Hans-Werner Klein. Und Thomas, wir haben eine besondere Folge.
Ja, in mehrerlei Hinsicht, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Also zunächst mal ist es die letzte Folge der ersten Staffel unseres Podcasts. So haben wir uns das vorgenommen. Das heißt, es beginnt dann beim nächsten Mal die zweite Staffel. Aber zwischen der ersten und zweiten Staffel gibt es eine kleine Unterbrechung.
Genau. Und wir kommen dann wieder im September, und zwar am 11. September. Aber es gibt noch was anderes, was wir zu dieser Folge sagen müssen. Mhm. Es ist nämlich die
42. Folge.
Die 42. Folge, genau. Die Antwort auf alle Fragen.
Die magische Zahl 42, genau. Das ist jetzt für alle, die nicht von Douglas Adams die Reise durch die, per Anhalte durch die Galaxis heißt das.
Genau. Ne? Es ist eine vierbändige Trilogie.
Genau. Genau. Ja, die vierbändige Trilogie per Anhalter durch die Galaxis, da wird erklärt, was es mit der 42 auf sich hat. Und
genau.
Ich glaube, sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen das. Das geht um den Sinn des Lebens.
Genau.
Und die Antwort auf alles eigentlich, die können wir heute leider nicht geben. Aber wir haben natürlich eine besondere Verantwortung gespürt, heute ein interessantes Thema rauszusuchen, das vielleicht auch als Abschluss unserer ersten Staffel würdig ist. Haben wir noch irgendwas, was wir unseren Hörerinnen und Hörern vorab sagen wollen, bevor wir in medias res gehen und mit dem Thema anfangen?
Ein herzliches Dankeschön für alle, die hören. Eine Idee, die ich immer wieder mal in die Welt setze, ist, die Folgen, die wir aufnehmen, die werden nicht schlecht. Man kann durchaus Folgen, die einen interessieren, sich rauspicken und hören. Und die können auch schon weiter und längere Zeit zurückliegen.
Gut. Und dann bin ich heute der Erzähler.
Genau.
Und habe natürlich sehr gelitten, was macht man als 42. Thema? Ich muss das, glaube ich, jetzt, das ist immer mein Problem, muss ich das jetzt verkünden, nachdem alle schon den Titel gelesen haben und eigentlich wissen, worum es geht, tun wir dann manchmal so, als ob wir die Katze aus dem Sack ziehen oder das Kaninchen aus dem Hut, ist aber egal. Also zunächst mal, was ist das für ein Thema? Es ist ja so, dass wir in der Regel darauf aufmerksam machen, dass es die meisten Dinge, die es in der digitalen Transformation gibt, dass uns die schon irgendwo begegnet sind. Also es gab schon immer Methoden, wie man Partner gefunden hat, bevor es Dating-Plattformen gab. Es gab auch irgendwelche Überwachungsmethoden oder Recommender-Systeme. Ne? Du hast erzählt vom Tante-Emma-Laden.
Genau.
Ja, der Verkäufer im Tante-Emma-Laden ist ein Recommender-System. Der Individuation, ganz viele Themen, die wir in den letzten 40 Folgen dargestellt haben, sind Fortsetzungsgeschichten von Dingen, die die Menschheit schon länger kennt. Heute nicht. Heute kommt also ein Phänomen, das wirklich Neuland ist. Also es gibt keine Vorläufer dafür. Ich glaube, wir können vielleicht nachher nochmal drüber nachdenken, Harvey, aber ich glaube wirklich, es ist ein rein rassiges Internetphänomen.
Genau.
Und man kann sein Alter bestimmen. Es ist nämlich 10 Jahre, 1 Monat, 18 Tage und 23 Stunden alt.
Wow.
So genau habe ich ein Thema selten zeitlich festgepinnt. Ich werde auch gleich dann noch erklären, warum das so genau geht. Es geht um ein nagelneues Wort für einen nagelneuen Sachverhalt, den wir aber alle, glaube ich, aus eigener Erfahrung kennen. Also ich schildere mal so zwei Szenen. HW, wir gehen abends, wie wir das ja gelegentlich zu tun pflegen, wenn wir an einem Ort sind, gehen wir irgendwo in eine Gastronomie und da sitzt ein Paar am Tisch und du beobachtest die und du siehst, die Frau guckt konzentriert in ihr Smartphone und der Mann sitzt irgendwie daneben. Die haben vielleicht gerade ihr Essen bestellt. Jedenfalls, er sitzt daneben, scheint sich irgendwie zu langweilen und die beiden reden nicht miteinander. Oder anderes Beispiel, ich gehe nochmal in die Gastronomie, da sieht man eine Familie mit Jugendlichen, Kindern, vielleicht zwei Familien oder so, weißt du, so ein typisches, zwei Paare treffen sich, vier, fünf Kinder außenrum und da unterhalten sich die Eltern, ein Teil der Kinder unterhält sich, ein anderer Teil, der hört zu und dann sitzen da mindestens ein oder zwei Jugendliche, Ellbogen aufgestützt und gucken wortlos in ihr Smartphone. Man sieht, dass sie so swipen und scrollen, aber sie sind vollkommen abgetrennt vom Rest dieser Situation. Und dieses Phänomen, also diese anwesende Abwesenheit, die man da sieht, das nennt man Fubbing. Das ist Fubbing, genau. Fubbing. Und zwar geschrieben mit PH. Ich definiere es jetzt erstmal so, wie es die Erfinder definiert haben und ist für mich immer noch eine der prägnantesten Definitionen. Es gibt mittlerweile ganz viele davon. Das ist the act of snubbing someone in a social setting by looking at your phone instead of paying attention. Also man brüskiert, snubbing heißt jemanden brüskieren, man brüskiert jemanden in der sozialen Begegnung, in einer sozialen Situation, in der man auf sein Smartphone guckt, anstatt aufmerksam zu sein. Harvey, kennst du das?
Ja,
man kennt es irgendwie zur Genüge, ne?
Ich fühle mich auch teilweise erwischt.
Okay, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen, ich habe auch tatsächlich so in der ausleitenden, ne, so in meiner Skizze, die ich mir jetzt zurechtgelegt habe, in meinen Stichpunkten überlegt, ausleitend, fabbe ich eigentlich? Ja, mache ich das und wann? Ne? Ich glaube, jeder, fast alle können wir irgendwie Situationen erinnern oder uns vorstellen, in denen wir das selber tun. Aber es ist natürlich nicht gut, Harvey. Ich sage dir es direkt. Ich sage es auch mir. Und wir werden nach dieser Folge wissen, warum es nicht gut ist. Also, Fubbing. Der Ursprung des Wortes hat mich interessiert. Wie es immer so ist, versuche ich immer, wenn ich einen Begriff höre oder mit einem Begriff zu arbeiten beginne, herauszufinden, wo kommt er her, wer hat ihn erfunden, wie lange gibt es den, was bedeutet er. Und das ist in diesem Fall jetzt tatsächlich eine eigene Geschichte. Es gab nämlich im Jahr 2012 eine Werbeagentur, die für einen Kunden ein Projekt gemacht hat. Und dieser Kunde war ein Wörterbuch. Die ganze Geschichte spielt in Australien. Und das Wörterbuch, das es auch heute noch gibt, heißt Macquarie Dictionary. Das ist also damals auch und heute, glaube ich, auch immer noch ein Print-Wörterbuchverlag. So war es richtig wie bei uns der Duden oder Pons, ja, so diese seriösen, althergebrachten Verlage. Und die haben jetzt eine sechste Ausgabe ihres Wörterbuchs auf den Markt gebracht und wollten dafür irgendwie eine Kampagne und hatten dafür eben diese Werbeagentur, die auch aus Sydney stammt übrigens, McCann, beauftragt. Und die hatten jetzt einen interessanten Vorschlag. Die haben also, so ist jetzt die Erzählung, wenn man in den Quellen nachschaut, und da findet man sowohl bei der Werbeagentur als auch bei dem Wörterbuchverlag entsprechende Blog-Einträge, habe ich auch dann in den Shownotes verlinkt, da findet man jetzt die Erzählung über diese Kampagne. Und da steht, dass am 22. Mai 2012 um 16.22 Uhr an der University of Sydney sich eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe auf ein bestimmtes Wort geeinigt hat, um dieses Phänomen zu beschreiben, das wir alle kennen. Jemand guckt ins Smartphone und ist abwesend. Deshalb kann man das auch so genau terminieren und auf die heutige Zeit beziehen. Ja? Ja. Geschichte ist einfach gut. Ich muss jetzt an der Stelle, glaube ich, einfach mal dran, dass es stimmt. Ich muss es nicht unbedingt nachdenken.
Okay.
Gefällt mir einfach. Die Idee, dass es also eine Sekunde gab, am 22. Mai 2012, 16.22 Uhr, da wurde das Wort Fubbing geboren. Die gesamte Kampagne war um dieses Wort Fubbing herum angeordnet. Es ging darum, wie gesagt, dieses Wörterbuch nach vorne zu bringen, in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, vom Image, also generell Wörterbücher und Sprache und Wörter, diese ganze Thematik wirksam zu inszenieren und auch für Medien wirksam zu inszenieren. Neben der Erfindung dieses Wortes, die wir jetzt ja schon hatten, haben sie im Mai 2012, also noch im gleichen Monat, einen Film gedreht mit dem Titel A Word is Born. Den Film gibt es nicht auf YouTube, obwohl er auf YouTube veröffentlicht war, sondern den gibt es heute auf Vimeo. Da habe ich ihn gefunden. Und man findet ihn in den Shownotes. A World is Born. Wo es also genau um die Frage geht, um das ganz kurz zusammenzufassen, die sagen, das sehen wir doch alle die ganze Zeit schon, dass da Leute sitzen und sich gegenseitig ignorieren mit ihren Smartphones, aber es redet niemand drüber. Und das liegt daran, dass es kein Wort dafür gibt. Deshalb erfinden wir jetzt ein Wort und machen eine Kampagne, weil wir finden das blöd, das gehört sich nicht. Wir machen sozusagen eine Image-Kampagne, um dieses Fubbing zu bekämpfen.
Also ist anzunehmen, dass es dieses Wörterbuch oder dass es dieses Wort erstmal nur in diesem Wörterbuch gab?
Moment, also da wird die Geschichte noch komplizierter, weil die haben eigentlich so etwas wie ein Feldexperiment gemacht. Können wir dieses Wort Fubbing dazu bringen, dass es in die Sprache eindringt und ein Teil der Sprache wird? Und wenn es das wird, dann wird es auch wieder in unserem Wörterbuch auftauchen. So, ja. Die haben jetzt also nicht einfach das Wort Fubbing in ihr Wörterbuch geschrieben. Das wäre ja billig gewesen. Sondern sie haben versucht, über diese Kampagne und anliegende Pressearbeit dem Wort sozusagen einen Anschub zu geben, dass es sich in der Sprache festsetzt. Und als es geglückt war, haben sie es dann auch ins Wörterbuch aufgenommen.
Ah, okay.
Also, wir sind jetzt immer noch im Jahr 2012 und wir haben die Erfindung dieses Wortes. Wir haben den YouTube-Film A Word is Born. Und dann wird im August 2012 noch eine Website veröffentlicht, stopfubbing.com. Und auf dieser Webseite hat man dann eben weitere Komponenten von dieser Kampagne installiert. Übrigens finde ich es ein sehr, sehr gutes Beispiel für professionelles Online-Marketing beziehungsweise professionelle Gestaltung von Landingpages. Dazu muss man sagen, dass die URL stopfubbing.com zwar noch existiert, aber von irgendwelchen merkwürdigen Clickbait-Händlern quasi übernommen wurde. Also dieses Projekt gibt es nicht mehr unter dieser URL, aber man findet es in der Wayback Machine. Das ist also eine Single-Page-Website, über die man längere Zeit scrollen kann. Und da findet man so ein paar Fakten über Fubbing, wo ich so ein bisschen den Verdacht habe, dass sie gefaked sind, dass sie also ausgedacht sind. Zum Beispiel sagen sie, 97% der Befragten würden angeben, ihr Essen schmecke schlechter, wenn sie beim Essen gefubbt würden. Oder 87% der Teenager würden angeben, sie kommunizieren lieber über Chat als Face-to-Face. Also da sind so ein paar alarmierende Fakten. Wir wissen ja, Empörung ist immer ein guter Brennstoff. Aber sie haben bei diesen Zahlen leider die Quelle nicht dabei. Also da können wir die nur so wiedergeben als Inhalt dieser Kampagne. Sie hatten dann noch einen Aufkleber, den man sich auf die Tür kleben konnte. Leave your phone in your pocket. Ja, also da waren auch sozusagen Aktionselemente drin in dieser Kampagne. Sie hatten Anti-Fubbing-Poster, die man sich runterladen konnte. Ich habe überlegt, ob ich mir nicht eins runterladen soll und irgendwie an die Bürotür hängen.
Das ist eine gute Idee, ja.
Sie hatten Votings auf dieser Webseite, wo man also sagen würde, man ist für oder gegen Fubbing. Und man hatte außerdem eine vorformulierte E-Mail, die man an irgendeinen lieben Menschen, den man kennt, verschicken konnte, um denjenigen zu bekehren, dass er doch bitteschön mit Fubbing aufhört. Zack, auf Knopfdruck wurde das dann weitergeschickt. Das waren die Inhalte dieser Kampagne. Und zugleich das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, aber der Launch dieses Wortes Fubbing. Und jetzt war die Frage, was passiert mit dem Wort?
Ne? Genau.
Hätte sein können, das Ganze bleibt in dieser Kampagne stecken und erlischt und niemand weiß, ein oder zwei oder drei Jahre später weiß niemand mehr, was Fubbing ist. Das ist aber nicht passiert. Tatsächlich ist es so, dass dieses Wort schon im Jahr 2013 dann in den ersten wissenschaftlichen Publikationen auftaucht, in überregionalen großen Medien. Weil es eine gute Geschichte ist natürlich auch, ja. Man kann von verschiedenen Fernsehsendern auf YouTube Spuren davon finden. Das wurde also sehr schnell in den Medien aufgegriffen. Und ich habe um die Geschwindigkeit, mit der sich das Wort dann ausgebreitet hat, so ein bisschen sichtbar zu machen, mal gezählt, wie viele wissenschaftliche Publikationen gibt es zum Keyword Fubbing, wenn man Google Scholar benutzt. scholar.google.com, mhm, diese Suchmaschine für wissenschaftliche akademische Literatur. Und da ist die Zeitreihe jetzt folgende. Also im Jahr 2013 gab es 14, 2014 waren es 85, 2015 waren es 107, 2016 waren es 184, 2017 253. Denn im Jahr 2021 waren es 1140. Wenn man heute googelt, findet man 930.000 Treffer mit dem Begriff Fubbing. Also das Wort hat sich wirklich in der Sprache durchgesetzt. Und ich glaube aber, es ist immer, trotz allem immer noch ein relativ spezieller Jargon. Javi, kanntest du es vorher, bevor ich dir es jetzt erzählt habe?
Nein, ich kannte es nicht. Wie beschrieben kannte ich dieses Phänomen. Also ich konnte es benennen mit den Worten, legt ihr mal jetzt alle eure Handys weg, aber das ist kein Begriff, ne? Das ist kein Wort.
Genau. Und da ist jetzt auch so ein ganz interessanter, für mich so ein ganz interessanter Punkt. Ganz im Sinn dieses Wörterbuchs war es so, also die haben so argumentiert, wir erleben das schon lange, dieses Fubbing. Wir können aber nicht darüber sprechen, weil wir kein Wort dafür haben. Und erst wenn wir das Wort haben, ist es möglich, das Phänomen in irgendeiner Weise zu fassen. Das ist diese berühmte Sapir-Whorf-Hypothese, die du vielleicht auch kennst, HW.
Ich habe davon gehört, ja. Das wird öfter auch, auch wenn das jetzt ein bisschen vom Thema abführt, bei Begriffen, kulturell geprägten Begriffen, verwendet, wie, ich glaube, in Finnland ist es, gemütlich am Kamin in einer Unterhose sitzen, sich betrinken. Dafür gibt es ein einziges Wort.
Mit einer Silbe wahrscheinlich.
Einsilbig, genau. Wenn man sonst die Zeit zum Trinken verwendet.
Ja, genau, das ist.
Und in dem Moment kann man drüber reden. Und wenn es diesen Begriff gibt, brauchst du nur den Begriff zu sagen. Und keine langen Geschichten zu erzählen, was du gestern Abend gemacht hast.
Dann kannst du es lallen, mit einer Silbe kannst du es lallen. Genau, das ist diese sogenannte Sapir-Whorf-Hypothese. Sapir und Whorf sind Namen von Sprachwissenschaftlern. Und deren Idee war, wir können nur über etwas nachdenken, wenn wir ein Wort dafür haben. Ohne Sprache gibt es kein Denken. Und dann fängt da eine riesige Kontroverse an in der Sprachwissenschaft, ob das denn stimmt. Aber in diesem Fall, es ist für mich ein schönes Beispiel, dass es zumindest teilweise wahr ist. Ohne Wort können wir nicht ein Phänomen nicht fassen.
Also ich kenne die Diskussion um die Begriffe, wenn man hungrig ist und man isst, ist man satt. Aber was passiert, wenn man durstig ist und trinkt? Was ist der Begriff für...
Du hast recht, wenn du getrunken hast, ich kann es dir nicht sagen. Gibt es kein Wort dafür, oder?
Der Duden hat probiert, ein Wort zu finden und das war so gut, dass ich es vergessen habe. Ich weiß nicht.
Wann war das? Weißt du das?
Auch. Die Versuche sind immer wieder gemacht worden, so 5, 6 Jahre ist das her.
Okay. Nee, da gab es, vielleicht haben die dieses Vorbild vor Augen gehabt. Ja.
Das kann durchaus sein, ja.
Und sich auch irgendwie so eine Lücke in der Sprache gesucht und dann ein ähnliches Experiment gemacht. Aber das ist natürlich ein völlig anderes, hat natürlich einen völlig anderen Impact, ja, dieses Fubbing. Also, Fubbing, a word was born. So war das im Jahr 2013. Und ich kann unseren Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen, sich den Film über die Kampagne und die Kampagnen-Website selbst mal anzuschauen. Es ist sehr professionell gemacht, sehr, sehr gut. Jetzt ist also Fubbing sozusagen von der Kette gewesen, der Begriff. Es hat innerhalb kürzester Zeit sehr viel Forschung dazu gegeben. Und ich glaube, das war durchaus auch eine Folge dessen, dass das jeden genervt hat. Jeder kannte das, es hat jeden genervt. Jeder hat damit zu tun. Als Lehrender hast du damit zu tun, wenn die Studierenden in der im Vorlesungssaal sitzen und irgendwie in ihren Notebooks oder in ihre Smartphones schauen und dich missachten. Ja, es gibt also verschiedenste Situationen und Formen davon. Und es ist tatsächlich...
So sieht es jedenfalls aus. Es sieht so aus, ist die Frage, ob es tatsächlich so ist.
Ja, vielleicht bin ich da paranoid. Wir können am Ende der Folge vielleicht noch über unsere eigenen Erfahrungen austauschen. Aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen geschaut, was haben die denn jetzt eigentlich in diesen Hunderten, aber Hunderten von Studien rausgekriegt? Da mache ich jetzt mal so einen kurzen Gang quer durch die Befunde, die man so zusammengetragen hat. Wobei es wie immer so ist, dass ich das immer mit dem Zweifel des Wissenschaftlers sage. Die ganzen Befunde, die ich jetzt sage, dafür gibt es Hinweise, erste Studien, die das berichten, dass Fubbing etwas mit Internetsucht zu tun hat.
Okay.
Dass es einerseits ein Symptom, aber dann andererseits auch die Ursache sein kann von negativen Entwicklungen in Paarbeziehungen, die irgendwas mit Eifersucht zum Beispiel auch zu tun haben oder mit Entfremdung. Fubbing reduziert, das ist jetzt irgendwie ein bisschen sozusagen ein Zirkelschluss, weil Fubbing ist nach meinem Verständnis schlechte Qualität einer Interaktion. Schlechter kann es nicht sein, also wenn einer sich quasi ausklinkt. Also es reduziert, wirkt sehr negativ auf die Qualität der sozialen Interaktion. Dazu komme ich dann auch später nochmal. Menschen, die zum Fubben neigen, haben auch gleichzeitig ein sehr hohes Level an Ängstlichkeit, irgendetwas zu verpassen, was in sozialen Medien oder in ihren Feeds passiert. Es gibt Zusammenhänge mit Persönlichkeitsmerkmalen. Zum Beispiel haben Menschen mit einem hohen Neurotizismuswert eine Tendenz zu Fubben und Leute mit geringerer Gewissenhaftigkeit neigen auch zum Fubben. Dann ist es so, dass Fubbing hervorbringt. Das heißt, Menschen, die selber Opfer waren, die werden später dann auch Täter oder beides. Ja, also das Opferverhalten bringt das Täterverhalten hervor und umgekehrt. Und dann ist es so, dass die Motivationen, die hinter dem Fubbing stehen, eine sehr starke Sogwirkung haben. Und dass dann unser Verstand oder unsere Moral ausmanövriert wird. Wir wissen es im Prinzip, dass es unfein ist, unhöflich und so weiter, brüskierend. Aber wir machen es trotzdem. Da gibt es einen wissenschaftlichen Artikel mit dem Titel I ought to put down that phone, but I fub nevertheless. Also genau, der genau also diese Paradoxie sozusagen aufgreift, dass wir alle wissen, das ist unschön. Ja. Aber wir machen es eben trotzdem. Sehr interessant fand ich, dass Kinder, die von ihren Eltern gefappt werden, Probleme bekommen. Die haben dann ein geringeres Selbstwertgefühl und die zeigen gewisse Defekte in ihren sozialen Fähigkeiten und werden eventuell depressiv.
Ist nachvollziehbar, ist unmittelbar nachvollziehbar.
Ja. Kommen wir gleich noch so ein bisschen drauf, wie kann man da, wie kann man das beschreiben, was da eigentlich passiert? Das sind so Dinge, die man gerade untersucht, wenn es um Fubbing geht. Und wie das so ist, immer wenn man so etwas, so ein neues Wort kreiert, einen neuen Begriff, ein neues Konstrukt, dann brauche ich auch Messinstrumente. Und die gibt es mittlerweile. Es gibt also eine General Fubbing Scale, eine Generic Scale of Fubbing und eine Generic Scale of Being Fubbed. Es gibt also sowohl Skalen, Fragebögen für Leute, die fubben, als auch für solche, die gefubbt werden. Die Eisenhain, im Englischen heißen die einen Fubber und die anderen Fubbies übrigens mit zwei E.
Und sind das Instrumente, wo gefragt wird oder wo man selbst Auskunft gibt oder wo beobachtet wird? Also das stille Beobachter gibt?
Im Grunde sind es Fragebogenbatterien, ja. Die haben auch teilweise mehrere Skalen. Da könnte man jetzt genauer erklären. Aber ich lasse es vielleicht dabei, wenn du einverstanden bist, tun wir einen Link in die Shownotes. Es gibt so ein paar von diesen Instrumenten und das sind reihenweise Fragebogen-Items, die diese verschiedensten Aspekte dieser Situation dann erfassen.
Allen Eltern und Kindern würden wir dann das empfehlen und wünschen eine gute Urlaubszeit.
Jetzt muss ich mich nochmal erkundigen, wie du das meinst. Okay. jetzt habe ich mir überlegt, was erzähle ich heute noch? Also im Grunde haben wir das Thema, haben wir, glaube ich, begriffen. Ja. Und jetzt habe ich, ich habe jetzt mal so einen Überblick gegeben und ich habe mir mal wieder eine Studie rausgesucht, die mir besonders gefallen hat.
Okay.
Es ist jetzt nicht so, dass da etwas herauskommt, was wir nicht erwarten. Das ist für mich jetzt eher deshalb interessant, weil man sieht, okay, wir haben diese Hypothese mit dem Fubbing, da stimmt irgendwas nicht, das wirkt nicht gut. Mhm. Wie kriege ich das jetzt eigentlich wissenschaftlich gefasst? Also die eine Möglichkeit, ich mache mit den Fragebögen, aber ja gut, Fragebögen, das ist immer so indirekt, da sagen die Leute, machen Kreuzchen, kann ich das auch etwas direkter machen? Das Liebste wäre mir als Wissenschaftler Beobachtungsstudien, ja, dass man sich also irgendwie tatsächlich ins Restaurant setzt und dann Leute beobachtet und dann hinterher befragt. Aber das ist klar, das ist super aufwendig. Sagen wir mal, die zweitbeste Methode, die man da anwenden kann, das ist Imagination. In der Studie, die ich jetzt berichte, geht es also um eine Imaginationstechnik. Der Beitrag stammt von, jetzt kommt die Herausforderung, Varot Shotpita-Yasunont und Karen Douglas, der zweite Name ist okay. Shotpita-Yasunont, den habe ich ein paar Mal geübt.
Bravo.
Ist nämlich ein thailändischer Name, HW.
Ah, okay.
So, die haben also einen Artikel veröffentlicht im Journal of Applied Social Psychology, das ist ein durchaus renommiertes psychologisches Journal, und der Titel ist The Effects of Fubbing on Social Interaction. Die bringen auch was an Theorie mit, also etwas an Nachdenken über dieses Phänomen. Das hat mich sehr beeindruckt und hat mich auch an diesen Begriff des sozialen Kapitals erinnert, den wir ja schon verwendet haben auch. Also die sagen, es gibt vier fundamentale Bedürfnisse, die irgendwie befriedigt sein müssen oder Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit du dich in einer Beziehung wohlfühlen und quasi sozial gesund sein kannst. Und in einer Beziehung wohlfühlen und sozial gesund sein heißt immer auch selbst wohlfühlen und gesund sein. Also vier Elemente unterscheiden sie. Das erste ist die Zugehörigkeit, also sich mit jemandem anderen verbunden fühlen. Ich nehme mal das Szenario, du sitzt im Restaurant mit jemandem und da fühlst du natürlich eine Verbindung zu deinem Gegenüber, und Fubbing unterbricht das. Die zweite Komponente ist Selbstsicherheit und Selbstachtung, also sich selbst wertschätzen und eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Das wird also als Voraussetzung für funktionierende soziale Beziehungen gesehen, was interessant ist. Das ist also eine in der Person wurzelnde Voraussetzung. Und da ist Fubbing jetzt ganz besonders schlimm, sage ich mal, weil du eigentlich als wertlos behandelt wirst. Ne? Also das Signal ist, du bist nichts wert. Wir können darüber gleich nochmal genauer reden, aber ein schönes Beispiel, das verdeutlicht, das ist, wenn du deine Kinder einfach ihre Versuche, mit dir Kontakt aufzunehmen, ignorierst, dann ist das eine Art von Bestrafung.
Nachvollziehbar, ja.
Ja, mit der auch sehr schwer umzugehen ist auf Kinderseite. Dann ist das dritte ein Bedürfnis nach einer sinnvollen und bedeutungsvollen Existenz. Da sagen sie, dass Fubbing eigentlich die Situation eines sozialen Todes kreiert. Ja, sagen wir mal, da wird schon ziemlich ausgeholt. Ja, sozialer Tod, das heißt, der andere, du hörst auf zu existieren. Ja? Wenn ich jetzt mich von dir abwende und anfange, mein Social Media Feed zu scrollen, dann existierst du in dem Moment nicht mehr für mich. Ist es vielleicht jetzt nicht wörtlich zu nehmen, aber diese Komponente wird dann von Fubbing eben auch negativ beeinflusst. Und das Letzte, die vierte Komponente, das ist das Bedürfnis, eine Situation kontrollieren oder sie irgendwie auf sie einwirken zu können. Dieses Gefühl müssen wir haben, sonst kommen wir in eine Schachmatt- oder Hilflosigkeitsposition. Und wenn wir merken, wir werden nicht wahrgenommen, können wir nichts unternehmen. Wir können keine Signale mehr senden. Wir sind im Prinzip komplett hilflos und verlieren die Kontrolle. Und all diese Aspekte werden durch Fubbing eben negativ beeinflusst. Also die Zugehörigkeit, meine Selbstsicherheit und Selbstachtung, das Bedürfnis nach einer sinnvollen, bedeutungsvollen Existenz und das Bedürfnis nach Kontrolle einer Situation werden durch Fubbing in Frage gestellt oder irgendwie ausgehebelt. Also es geht nicht darum zu sagen, ich bin doch jetzt hier einfach nur in einer harmlosen Situation und guck auf mein Smartphone, was willst du denn? Ja, wo ist das Problem? Sondern es ist eine ein sehr tiefgreifender Eingriff in die Beziehung mit dem anderen, wenn ich mich so verhalte.
Ich könnte mir vorstellen, dass das kulturell oder von Kultur zu Kultur unterschiedlich gesehen werden könnte. Mhm. Also traditionellere Kulturen, wo es, sagen wir mal, eine Autorität gibt oder ein Oben-Unten-Prinzip, wo das noch stärker verwurzelt ist, dass wenn man jemanden nicht beachtet, auch mit einem kurzen Blick oder den Blick beiseite wendet, um dann zu zeigen, das interessiert mich jetzt nicht. Ich glaube, dass es kulturell bedingt oder kulturell abhängig sein
kann. Das ist ganz sicher richtig.
Ein Zeichen auch für die Art der Entwicklung von einer Kultur ist.
Beziehungsweise, wenn ich die Fußnote an der Stelle schon mal machen darf, weil sie schon so ein bisschen was Schlussfolgerndes hat, beziehungsweise da müssen wir eine Kultur entwickeln. Ne? Ja. Also da gibt es im Moment so eine Art improvisierte, jeder improvisiert das für sich so zurecht, wie er sich da verhält. Es wäre wünschenswert, dass es da ganz eindeutige Regeln gibt, was passt, was passt nicht, wann mache ich das, wann mache ich es nicht. Und ich müsste mich in der falschen Situation beim Fappen unwohl fühlen, dann wäre die Sache sozusagen korrekt geregelt.
Und schon wieder haben wir dieses Element unseres Podcasts, nämlich dass Digitalisierung auch bedeutet, um diesen Begriff aufzugreifen, Neuland zu betreten.
Genau.
Dinge zu erleben und die man erstmal bewerten muss, drüber nachdenken muss, was bedeutet das denn für mich und was bedeutet das für die anderen und wie kommen zu solchen Situationen?
Solange man das macht, lass uns mal zurück, ich versuche mal wieder zurück zu meandern in unsere Studie. Also, das hat mir sehr gut gefallen, dass Sie sich also sehr, sehr grundlegende Gedanken darum gemacht haben, was passiert eigentlich mit einer sozialen Beziehung, einer sozialen Interaktion, wenn da einer oder mehrere von den Beteiligten in dieses Fubbing-Muster fallen. Und jetzt haben Sie sich überlegt, wie kriegen Sie das denn hin, das einigermaßen plausibel zu untersuchen? Sie wollten es nicht mit Fragebögen machen. Und dann haben Sie 3D-Animationen hergestellt, eines Gesprächs, wo also zwei Menschen am Tisch sitzen und sich unterhalten. Man guckt also sozusagen bei einer Person so über die Schulter, die Perspektive ist sehr dicht an einer Person dran, über die Schulter blickend auf die andere. Und mit der anderen hat man Face-to-Face-Kontakt. Oder nicht, je nachdem, wie die sich gerade verhält. Und die Instruktion für die Probanden und Probandinnen an der Stelle ist, sie sollen sich in diese Person, der sie über die Schulter sehen, hineinversetzen. Dann gab es eine 3 Minuten dauernde Animation, in der sich dieses Gegenüber irgendwie verhalten hat. Und zwar gab es 3 Bedingungen. In der einen hat das permanent gefappt. Diese Person hat sich hingesetzt, Smartphone rausgezückt, draufgeguckt und 3 Minuten geswiped und na, wie das halt so ist. In der 2. Bedingung gab es einen Wechsel von Fubbing und Augenkontakt. Das heißt, die andere Person hat irgendwie 30 Sekunden ins Smartphone geguckt, 30 Sekunden ihr Gegenüber angeblickt und wieder 30 Sekunden ins Smartphone im Wechsel. Und in der letzten wurde überhaupt nicht gefappt. Dieser fiktive Interaktionspartner war also ziemlich neutral, im Hinblick auf die Ethnie zum Beispiel. Es wurde auch nichts gesprochen, das heißt, es gab keinen Ton. Also die Person hat die Lippen bewegt, es war also sozusagen nur der visuelle Eindruck. Aber es gab keinen Ton. Die Autoren argumentieren, sie wollten nicht die Beobachtung dieses Fubbing-Musters dadurch stören, dass sie jetzt noch einen bestimmten Inhalt dazu klinken. Wenn ich mir jetzt selbst so ein Experiment überlege, wäre ich, glaube ich, anders vorgegangen. Ich glaube, ich hätte entweder neutrale Inhalte gesucht. Das kann man ja, indem man Material vorher bewerten lässt, entsprechend auswählen. Oder hätte die Qualität des Materials vielleicht auch noch verändert. Also das gefällt mir nicht so gut an der Studie. An der Stelle können wir so einen kleinen Exkurs machen. Nach der externen Validität dieser Manipulation, die da gemacht wurde. Also kann ich das, was in der Realität geschieht, wenn in einer Situation Fubbing auftritt oder nicht, kann ich das mit dieser künstlichen Situation untersuchen? Ist das überhaupt gültig? Wenn ich dort jetzt was finde, kann ich das übertragen auf die Wirklichkeit? Und da ist es natürlich so, je mehr ich diese künstliche Situation anreichern kann mit dem, was in der Wirklichkeit geschieht, desto besser wäre es eigentlich.
Genau.
Aber grundsätzlich kann man die Frage, ob ein solches Laborsetting geeignet ist, bestimmte Effekte zu untersuchen, schon auch bejahen. Ich habe in einem früheren Leben Emotionsforschung gemacht und da haben wir Emotionen induziert mit Hilfe von Filmen oder mit Hilfe von Geschichten, die die Leute gelesen haben oder mithilfe von Imaginationstechniken. Eigentlich ist hier sogar auch eine Art Imaginationstechnik. Und da findet man Muster, zum Beispiel auch körperliche Veränderungen, die ganz ähnlich sind mit denen, die durch echte Situationen entstehen. Also unser Gehirn ist dazu in der Lage, so etwas zu aktualisieren und auch zu durchleben, wenn es sich quasi nur vorstellt. Oder hier würde man ja sagen, es ist so eine Art geführte Vorstellung. Ja, ich habe ja eine Hilfe, ich sehe das Bild, kann das spüren, was da passiert. Sie haben jetzt relativ viel gemessen bei den Personen, also relativ viel gefragt. Sie haben nach diesen vier verschiedenen Kommunikationsqualitäten gefragt. Sie hatten also das sowas, es hieß dann General Belongingness oder sie hatten eine Social Connectedness Scale. Ich will darauf jetzt nicht im Einzelnen eingehen, das würde sehr lange dauern. Es war also relativ gut ausgestattet mit Messinstrumenten. Da waren also dann solche Items wie I felt like a stranger. Die Personen haben also beschrieben, wie es ihnen da so geht. Sie haben außerdem eine Positiv-Negativ-Affektskala verwendet, die Adjektive enthält, die also sowohl positive als auch negative Gefühle beschreiben. Und ich will an der Stelle mich mit dem Ergebnis nicht so schrecklich lange aufhalten, weil das unglaublich eindeutig war. Die Leute fühlen sich negativ, sie hören auf, sich positiv zu fühlen. Also alle Skalen, die was mit positiven Gefühlen haben, gehen nach unten, wenn gefappt wird. Alle, die was mit negativen Gefühlen haben, gehen nach oben. Die Qualität der Beziehung rauscht in den Keller. Also sehr, sehr deutliche Effekte, obwohl die Person ja nichts von den anderen Bedingungen wussten. Ja, also das ist dieser entscheidende Unterschied beim Experimentieren. Ob eine Person mehrere Bedingungen sieht, dann kann sie miteinander vergleichen und auch drüber nachdenken. Die haben nur eine Bedingung erlebt. Und es hat sehr, sehr stark und sehr deutliche Effekte gegeben. Die Hypothesen, die die Autoren hatten, sind bestätigt worden. Fubbing ist ein Killer für das Erleben der Situation und der Beziehung beim Gegenüber. Auch in dieser nur vorgestellten Situation lassen sich diese negativen Wirkungen von Fubbing ganz eindeutig klar und extrem nachweisen. Harvey, das war das, was ich jetzt erzählen wollte über Fubbing. Wir hatten diese Kampagne, dann hatten wir die verschiedenen Schnipsel von wissenschaftlichen Studien. Wir hatten gesagt, es ist im Moment ein kommendes Thema. Die Kurve zeigt nach oben. Es gibt immer mehr Veröffentlichungen dazu. Und lass uns vielleicht abschließend jetzt nochmal selber darüber nachdenken, was sagt uns das und wie können wir das alles bewerten? Du hattest ja schon gesagt, gelegentlich fappst du auch mal. Erzähl mal, wann passiert dir das? Und du hast auch angedeutet, es gibt einen Grund, warum du das eventuell machst.
Genau, das ist eine Situation, wo man sich zum Beispiel über Fakten austauscht, wo man was erzählt, wo man erzählt, wie irgendwie was passiert ist oder was da passiert ist. Es tauchen dann Begriffe auf, die man nicht so genau kennt oder sagt, Moment, da gab es doch mal einen Podcast, da wurde das und das erzählt. Oder Mensch, wie heißt denn nochmal dieser Autor, der das und
oder
das gemacht hat?
Oder diese Schauspielerin.
Oder diese Schauspielerin, die 1996 schon und dann taucht die jetzt wieder in der Serie auf. Wie heißt sie denn? Und bei mir ist es als jemand, der gerne recherchiert, fast schon Automatismus, dass ich dann zum Smartphone greife und dann die Suchmaschine anwerfe und dann die Fragen beantworten kann. Ne? Und ich fühle mich dann in dem Moment gut, weil ich denke, ach, wir Dampfplaudern nicht nur rum und wissen nicht, was denn eigentlich da, wie die Leute hießen, wann es war, sondern ich bringe Fakten auf den Tisch, aber bemerke natürlich auch öfter, dass ich eventuell schon, sagen wir mal, 30 Sekunden hinter der Situation her bin.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das gar nicht so wichtig war, dass wir jetzt exakt das wissen, sondern dass es eher auf ein Gefühl ankam, diese bestimmte Schauspielerin gar nicht beim Namen zu wissen, aber die hat auch 96 das gemacht und in einer ähnlichen Rolle spielt sie jetzt noch in der Serie,
in
der amerikanischen. Ja. Das wäre ja schon Information genug gewesen. Mein unstetes Gehirn versucht allerdings da die Fakten zuzusammeln.
Ich habe auch bei der Frage, ob ich das selbst mache, kommen mir am ehesten solche Geschichten in den Sinn. Und ich würde aber drüber nachdenken, ob das Fubbing ist. Also ich mache das auch, wenn ich das mache in einer Konversation, wenn man am Tisch sitzt, irgendwie was im Smartphone nachschauen. In der Regel im Dienst der Konversation.
Der Kommunikation,
Also ich mache es nicht anstatt der Kommunikation, mache keinen zweiten Kanal auf, in dem ich dann versinke, sondern ich versuche einen Schnipsel, einen Wissensschnipsel oder irgendeinen Beitrag zu dem Gespräch, das da stattfindet, aus dem Netz zu fischen, um ihn ja erzählen zu können. Und das ist nach meinem Verständnis nicht unbedingt Fubbing. Also ich würde mal ganz unverschämt sagen, ja, mache ich auch. Und ich würde aber dir, HW, Absolution erteilen.
Ach, dankeschön.
Und, und sagen, dass das eigentlich nicht die Art von Fubbing ist, die andere Leute vor den Kopf stößt und die diese merkwürdigen Anwesenheits-Abwesenheits-Paradoxien erzeugt.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich das Ganze erkläre, ich gucke mal jetzt gerade nach und dieses Nachgucken nicht eine halbe Stunde dauert, weil ich dann doch auf ganz interessante Sachen gestoßen bin. So früher, wenn man im Meyers Konversationslexikon nur einen Artikel eben mal nachgucken wollte und nach 2 Stunden in Dunkelheit sich fand und ganz interessante Sachen gefunden hat, jetzt übertrieben. Denn sonst könnte es wie Fubbing wirken. Ne, wenn ich nichts sage, sondern einfach nur vor mich hin glotzend swipe und tippe und Aha sage und eine Gesprächspause suche, kann es wie Fubbing wirken.
Es gibt da, glaube ich, noch ein zweites Element. Ne? Also das eine ist, macht man es im Dienst der Konversation? Und das zweite ist, moderiert man es? Also wenn ich einfach nur das Smartphone rausziehe und wortlos anfange, mich da rein zu versenken, weil ich jetzt was recherchiere, ist das eine Sache, wenn ich sage, Moment, ich guck mal und entschuldige mich, nach meinem Verständnis habe ich da eine andere Situation. Und das wären nach meinem Verständnis oder nach meinem Gefühl auch so Anforderungen. Ja, also wenn man jetzt sagen würde, es müsste irgendwie eine Regel geben, wie macht man das richtig oder falsch, dann würde ich sagen, wenn du es machst, dann sollte es was damit zu tun haben, mit der Situation, und du solltest es ankündigen, wofür das gut ist. Und ich glaube, in dem Moment habe ich nicht das Gefühl, dass sich jemand von mir ablöst, sondern, ja gut, du recherchierst halt gerade mal was.
Dann kam noch ein anderer Gedanke an dich als Psychologen gestellt.
Das ist übrigens meine Lieblingsformulierung, an dich als Psychologen. du als Psychologe, ja, okay, lass hören. Ich werde meine tiefen psychologischen Tentakeln ausfahren und schauen, ob es am Ende nicht an deiner Mutter liegt, vielleicht doch. Lass mal hören.
Genau. Und wenn ich das erzähle, kannst du tief in mein Inneres gucken. Und eine beliebte Antwort von mir war dann, ich habe dich schon, da ist nicht so viel.
Denkst du, Harvey, denkst du? Das ist, aber lass mal, bevor wir jetzt anfangen.
Okay. Zuhörer verschrecken. Nein, ein anderer Punkt ist, und zwar das Element, das kommunikative Element von Verfügbarkeit von Chunks. Das heißt, wie viele Brocken Gedächtnis und Möglichkeiten der Verarbeitung habe ich noch, wenn um mich rum Leute sitzen, die nicht zuhören oder die fappen. Ich kenne es auch aus der Vorlesung. Ich war erstaunt, dass vor mir, das war bei der ersten Vorlesung oder dem ersten Seminar in Mosbach, dass vor mir Studierende sitzen, die ihren Laptop aufgeklappt haben, während ich doch da vorne eine interessante Geschichte erzähle. Ja, also da habe ich mir Gedanken gemacht, ich habe dazu recherchiert und Charts gemacht und. Und ich habe gemerkt, wie in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, was die dann jetzt wohl machen, den Drive verloren. Ich habe dann jemanden mit Namen angesprochen und gesagt, auf welche Seite gucken Sie denn gerade und was gibt's da Interessantes, was Sie vielleicht uns auch noch erzählen könnten? Und er lächelte dann und sagte, ich gucke gerade, Sie sind ja neu hier, ich bin auf Ihrer Xing-Seite und von dort bin ich dann auf Ihre Webseite gegangen. Und da finde ich ein paar von den Sachen, die Sie gerade erzählt haben. Das finde ich hochinteressant. Na, also meine Vermutung war, die, weiß nicht, machen Bestellungen in Amazon oder gucken, wie das Wetter ist oder sonst irgendwas. Nee, war nicht so. Die haben zumindest in dem Bereich geguckt, was ist denn das für einer, der gerade vor Ihnen steht.
Okay.
Recherchiert.
Das ist jetzt ein spezieller Kontext an der Hochschule. Ich habe da sehr gemischte Gefühle, was es betrifft. dieses am Rechner, am Smartphone, am Tablet sitzen. Ich mache zumindest, habe ich für mich klar festgelegt, dass wenn Studierende vortragen, wenn also vorne ein Student steht und was präsentiert, dass dann die ganzen Devices wegkommen. Weil das eine, finde ich, sehr unangenehme Atmosphäre erzeugt. Ja, wenn jemand vorne steht und er hat etwas recherchiert, oder ein Team von Studenten hat ein Projekt und berichtet jetzt, und dann sitzen andere Studierende im Publikum und haben das Notebook hochgeklappt oder gucken ins Handy, das geht nicht. Wenn wieder Präsenzlehre ist, dann werde ich das wieder machen. So will ich es formulieren.
Okay. Ich hätte noch einen Punkt, nämlich Gegenwehr, die ich manchmal
da versuche. Ja, wie machst du das?
Die Gegenwehr besteht darin, dass ich anfange, die Geschichte nicht, oder das, was ich gerade erzähle, oder wo ich versuche, Konversationen zu betreiben, ins Absurde, in den Dataismus zu führen. Ja, also irgendwelche Geschichten, die überhaupt nicht sein können, von den Luftballons, die der Bäcker manchmal hochsteigen lässt, damit die Preise sinken in Südturkmenistan. Und wenn die Leute immer noch da sitzen und nicken und weiter in ihr Telefon reingucken, weiß ich, da kann ich noch an der Schraube drehen und es noch ein bisschen absurder machen.
Das ist dann sozusagen der zivile Ungehorsam, wenn man gefarbt wird. Ja, das kann ich insofern verstehen, weil es dir ein Stück weit diese Kontrolle zurückgibt. Ne? Du bist einfach nicht mehr nur das Opfer, sondern du hast jetzt im Prinzip einen Gegenzauber, mit dem du dich in der Situation auch deine Würde zurückholen kannst. Das setzt aber natürlich auch schon ein erhebliches Maß an Reflexion und Intelligenz und Lebenserfahrung voraus, dass man sowas macht. Und ich selbst habe, als ich jetzt die ganze Geschichte recherchiert habe, noch mal drüber nachgedacht habe, beschlossen, dass ich bestimmte Dinge, glaube ich, zu akzeptieren bereit bin. Ich war selber lange Freiberufler und hatte sehr dringende Anforderungen, meine Kommunikation zu überwachen. Als Professor hat man das auch, aber in einem anderen Maß. Und wenn jetzt irgendjemand aus dem Raum geht und seine Mails checkt und du siehst, er steht da mit dem Handy oder sie steht da mit dem Smartphone und checkt seine Mails, ob da irgendwas passiert ist, das finde ich völlig in Ordnung. Ansonsten bin ich aber für mich damit übereingekommen, das für ein Täterverhalten zu halten. Es gibt diesen Begriff der passiven Aggression und im Grunde hat sich das für mich darauf so ein bisschen zugespitzt. Ja, also wenn ich versuche natürlich immer so ein Phänomen dann auch für mich greifbar zu machen, und es ist für mich ein Aggressionsphänomen, es ist passive Aggression. Ne? Also wir haben vorhin durchaus auch schon angedeutet bei den theoretischen Grundlagen dieser Studie, was die sich da so vorgestellt haben. Es gibt noch eine andere Technik, die ich in so einem Zusammenhang ganz gerne benutze, also wenn ich versuche herauszukriegen, was bedeutet etwas, was da irgendwo geschieht. Sei es jetzt, dass da ein Text steht oder dass da irgendwelche Buttons sind oder irgendein Interaktionsvorgang auf irgendwelchen, in irgendeinem Medium, was bedeutet das eigentlich? Dann gibt es etwas, das ich die Konversationstechnik nenne. Was bedeutet das, wenn ich es in normale Sprache übersetze? Was würde jemand sagen, also anstatt da zu sitzen, wortlos in sein Smartphone zu gucken, was würde er sagen, um mir die gleiche Botschaft zu senden? Verstehst du?
Okay. Was wäre
das? Lass uns mal überlegen. Das ist immer das Interessante. Das habe ich häufig gemacht, wenn es um Internetkommunikation ging und die Leute hatten irgendwelche grausamen Dialoge und haben zwischendrin gesagt, jetzt gib uns mal deine E-Mail-Adresse. Und dann habe ich immer versucht, mit den Leuten in irgendwelchen Workshops zu überlegen, was haben sie jetzt gerade gesagt? Ja? Lassen Sie uns mal überlegen. Dann haben wir Formulierungen benutzt, so lange, bis wir die Formulierung hatten. Und dann haben sie sich manchmal gewundert. Und hier würde ich jetzt sagen, eine Formulierung eines Fabbers, die wäre, du, ich habe gerade Dringenderes zu tun, als mich mit dir zu beschäftigen. Ja? Das ist irgendwie noch relativ sachlich, oder? Vorhin hatten wir das Beispiel, wo die sehr tief gegangen sind, psychologisch, da würde ich sagen, dich gibt's gerade gar nicht, du existierst nicht. Wäre auch eine Botschaft, die gesendet wird.
Warum muss ich hier nur rumsitzen?
Ich habe anderes zu tun. Genau.
Das ist
langweilig. Du bist langweilig. Ja, weil du bist ja sozusagen die Alternative, die nicht gewählt wird. Du hast ja Alternativen und du bist die Alternative, die nicht gewählt wird.
Genau.
Es gibt da in meinem Smartphone was, das ist wichtiger und wertvoller als du. Das sendet eigentlich so jemand, der fappt. Ja.
Lass uns ganz kurz nochmal zurückgehen. Und du hast beschrieben, was das für Menschen sind, die fappen. Die hatten ja höhere Neurotizismuswerte, die neigten zur Depression oder zur depressiven Verstimmung. Die hatten Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden und die dann zu einem bestimmten Verhalten führen.
Ja.
Worauf will ich hinaus? Also von meiner Zunft her, also Diplompädagoge, da gab es solche aus Kommunikationstheorien stammende Dinge wie Störungen haben Vorrang. Ja. Oder ist das jetzt eine Störung, wenn jemand auf sein Telefon guckt? Hab ich eventuell kommuniziert oder über ein Thema gesprochen oder auf eine bestimmte Art und Weise gesprochen, was den anderen dazu bringt, sich nicht anerkannt zu fühlen?
Okay.
Mal rumgedreht. Und das ist dann wirklich passiv-aggressiv, also so eine Gegenwehr, in einer Situation zu stecken, wo man nicht hin wollte, in einer Unterrichtssituation, die man langweilig findet, in einer Familiensituation, wo man was anderes machen wollte, als mit den Altvorderen zusammensitzen und eine Linsensuppe zu schlürfen.
So kann man die Sache durchaus auch aufzäumen. Ich habe mich jetzt in meiner Erzählung sozusagen sehr stark parteiisch verhalten. Das heißt, ich habe sehr stark versucht herauszufinden, deshalb habe ich ja gesagt, Täter, Opfer, ne? Sollte ich vielleicht dazu sagen, ich finde dieses Fubbing eine der unangenehmsten und in ihrer Wirkung aber wirklich auch sehr durchdringenden negativen Begleiterscheinungen. Ich will es jetzt nicht digitale Transformation nennen, sagen wir dieser mobilen Endgeräte. Ich finde es ausgesprochen unsympathisch und unangenehm. Ne? Wir hatten es ja schon um Negativity Bias, deshalb habe ich mich so ein bisschen auf die Seite der oder mir so ein bisschen die Position gesucht, warum ist das denn so unangenehm? Was ist eigentlich das Problem?
Ne? Vielleicht passt es aber insgesamt in das Thema Digitalisierung. Ganz kurz noch. Denn was wir ja aus der Kommunikationsforschung oder Medienforschung immer stärker kennen, ist das Phänomen The Second Screen. Das heißt, dass Menschen sich Netflix angucken, aber nebenbei noch die Nachrichten von Taz und Spiegel und FAZ und so weiter. Um potenzielle Mikrosekunden von möglicher Langeweile eventuell auch noch auszuschöpfen bzw. umzudrehen in irgendwas, was dann in diesem kurzen Moment dann noch Interessanteres passieren kann. Oder vielleicht ist es Fear of Missing Out.
Ja, Fear of Missing Out ist definitiv beteiligt, ne, das weiß man, da gibt es Studien dazu. Nur bin ich als Mensch nicht so eine Quelle. Also ich bin nicht, ich bin nicht TikTok.
Und ganz klar.
Insofern finde ich deinen Gedanken sehr interessant, ne, weil wenn du jemanden jetzt sehr lange so trainierst, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt eine sehr, sehr stark nutzenorientierte, optimierte Art und Weise, Informationen zu beachten und zu selektieren und zu filtern. Und du bist jetzt eine weitere Informationsquelle. Und wenn das, was du redest, langweilig wird, dann schalte ich um und schaue mir halt das nächste TikTok-Video oder die nächste News in meinem Feed an.
Dieses Element ist dann, Thomas, lange tradiert. Dann gibt es dieses Phänomen doch. Nämlich Filme, die zeigen natürlich ein sehr langer Tisch. Auf der einen Seite sitzt die Frau, auf der anderen Seite der Mann. Man frühstückt und die Situation zeichnet sich dadurch aus, dass die Frau redet oder ein Gespräch haben möchte, also Stereotyp.
Und der Mann,
der Mann hinter seiner Zeitung.
Okay.
In der Zeitung guckt und nach dem für ihn wichtigen Börsenteil dann die Frage stellt, wo ist eigentlich der Sportteil? Diese Situation wieder, die zum Gleichen führt.
Das könnte die Analogie sein. Ich glaube nur, dass halt durch die Mittel, die in den sozialen Medien und in den mobilen Endgeräten eingebaut sind, dass das also im Prinzip dann Medien sind, die das auslösen. Während der Mann, der sich mit seiner Frau langweilt, die Kausalität eher bei dem Mann liegt, die Zeitung kann nichts dafür, ist es bei den digitalen Medien und sozialen Medien so, dass die mit vielem, was sie tun, uns zu Fabbern machen, glaube ich. Ja? Also weil diese ganzen Phänomene im Vorfeld, dieses Fear of Missing Out, Endless Scrolling, Dark Endless Patterns, scrolling. Über die wir auch schon gesprochen haben, mit denen man versucht, Leute immer wieder wiederholt zur Nutzung zu bringen, sie nicht loszulassen. Die zahlen natürlich alle auf dieses Fubbing ein. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so ein Massenphänomen geworden. Es ist ja wirklich ein Massenphänomen. Und es gibt Variationen davon, etwas, das für mich eng damit zusammenhängt. Ich war jetzt am Wochenende auf einem Konzert, ja, und da siehst du Leute, die stellen sich hin und filmen das Konzert mit ihrem Handy, anstatt dass sie dem Konzert zuhören. Ja. Haben also dann da, und nicht nur einer, sondern du siehst über diese dunkle Masse von mehreren hundert Menschen, siehst du Dutzende von kleinen Screens und die Leute filmen alle die Bühne. riesige Boxentürme, der Bass wummelt dir im Bauch, ja. Und nein, ich muss jetzt mein Endgerät ziehen und versuchen, das einzufangen. Das ist auch eine, wie soll man sagen, da ist etwas deformiert. Oder wenn sich Menschen vor einen Wasserfall stellen und den dann irgendwie mit dem Smartphone filmen und ihm anschließend noch Sterne auf Google geben. Ne? Ja, also da, Harry, das gibt es. Es gibt Leute.
Menschen urteilen
die Schöpfung. Es gibt Leute, die, ich bin mal mit dem Fahrrad die Donau runtergefahren und da gibt es so eine berühmte Donauschleife in Österreich.
Ja.
Wo also die Donau wirklich so eine 180-Grad-Wendung macht. Da siehst du tatsächlich dann auf Google irgendwie Sternchen, die dann für diese Schleife vergeben werden. Und beim einen war das Wetter nicht so gut, der andere findet es eigentlich ganz toll.
Genau.
Und das ist so der...
Genau, der Dritte hat nachgemessen festgestellt, es sind nur so und so viel Grad. Und das ist ja alles verkehrt, was da gemacht wurde.
Ja,
deshalb Punkteabzug.
Der hat irgendwas dran auszusetzen. Du hast es vorhin so schön gesagt, Menschen beurteilen die Schöpfung. Und da hat man den Eindruck, also es fängt so langsam an, irre zu werden, so ein bisschen. Ja. Also... Lass uns vielleicht mal schließen, das Thema, mit dem Hinweis, dass es ein sehr schönes Beispiel ist dafür, was die digitale Transformation mit uns macht, manchmal unmerklich, wie sie uns verändert. Und wir gewöhnen uns dran. Für mich ist das also noch lange nicht geklärt, dieses Thema. Ne, überleg mal, was es da für unterschiedliche Situationen gibt. Es kann sein, 5, 6, 10 Jugendliche stehen im Kreis und gucken wortlos in ihre Handys. Oder einer fappt ganz konkret einen anderen. Oder es gibt mittlerweile auch Studien dazu, was passiert, wenn man von Vorgesetzten gefappt wird. Also da beginnt auch sehr schnell, beginnen da für mich ganz viele Facetten. Da sind die sich alle mit diesem einen Wort und mit diesen, auch wenn es 1000 Studien sind, mit diesen 1000 Studien, die da bis jetzt gelaufen sind, aufklären? Ich würde sagen, eher nein.
Stimme ich dir zu.
Und insofern, ich versuche jetzt, pass auf, jetzt ist eine sehr elegante Überleitung für unsere zweite Staffel. Insofern müssen wir die nächsten 42 Folgen machen, um nochmal genau zu klären, was denn aus diesen vielen Phänomenen und Dingen, die wir in den ersten 42 Folgen behandelt haben, mittlerweile geworden ist und wo wir da vielleicht eventuell nochmal speziellere Dinge rausgreifen.
Und ich finde es wirklich ein interessantes Phänomen, dass diese Folgen abgeschlossen sind, aber doch irgendwie verknüpft. Aber wenn man sie in der Draufschau betrachtet, sehr, sehr viele lose Enden haben. Ne? Also es ist so, weil es lebendig ist und weil es aktuell ist und weil es uns gerade passiert. Das ist jetzt keine Geschichtswissenschaft, wo man drauf gucken kann und sagen, aha, so war es und so hat sich's entwickelt. Sondern wir sind mittendrin, das entwickelt sich weiter.
So ist es natürlich auch mit unserem Podcast.
Genau.
Habi.
Sehr elegant.
Das war das Schlusswort jetzt. Vielleicht von mir zumindest. Ich bedanke mich bei dir für die vergangenen 41 Folgen und auch für die 42. jetzt. Das hat richtig Spaß gemacht, mit dir die erste Staffel aufzunehmen. Und
Dito.
Dann verabschiede ich mich jetzt von unserem Publikum. Wünsche Ihnen, wünsche euch einen angenehmen August und angenehme 6 Wochen, bis wir uns dann wieder hören. Am 11. September, hattest du gesagt?
Genau, am 11. September.
Okay, also dann von meiner Seite. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Thomas, vielen Dank für auch diese hervorragende Folge, die wieder viel zum Nachdenken bringt. Und auch ich verabschiede mich, wünsche einen schönen Sommer. Und wir hören uns wieder dann am 11. September. Bis dann. Tschüss.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.